Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist ein Vorrecht für mich, ein großes. Und wenn ich zurückdenke, vor fast 30 Jahren, ich hatte damals wirklich Angst. Also ich hatte Angst, hier zu sein unter fremden Brüdern. Ich habe damals niemanden gekannt, bin mit Zittern und Zagen hergekommen. Josef hat mich mitgenommen und ich denke daran, ja, wie das war vom Gefühl her. Heute fühle ich mich wohl unter euch. Also ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es ist für mich eine Ehre, da sein zu können, euch dienen zu können, auch heute mit diesem Vortrag. Aber nicht nur deswegen, sondern einfach da zu sein, für euch, mit euch. Die Gemeinschaft ist mir so wertvoll geworden, so ans Herz gewachsen. Das ist ein persönliches Zeugnis von mir jetzt vorneweg, hat nichts zu tun mit dem Vortrag. Einfach zu sagen, wie wichtig ihr mir seid. Und ich vermisse einige, die früher da waren, die nicht mehr da sind oder nicht mehr können. Und deswegen möchte ich einfach sagen, es ist wichtig, dass wir die Zeit nutzen, hierher zu kommen. Das ist eine der wichtigsten Zeiten überhaupt. Ich habe mich gefreut, weil ich weiß, wie dringend ich das brauche. Die Ermutigung, die Gemeinschaft. Und darum geht es um Ermutigung. Ja, wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Auch der heutige Vortrag soll eine Ermutigung sein. Natürlich steckt immer Warnung auch mit drin. Das ist das Schöne an dem griechischen Wort Parakaleo. Es ist eine Ermutigung und Ermahnung zugleich. Wir brauchen das, Brüder. Ja. Und deswegen sind wir hier, weil wir es brauchen. Sonst würden wir zu Hause sitzen. Ich bringe ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Augsburg mit für euch. Ich kann alle speziellen Grüße nicht ausrichten, auf jeden Fall von meinem Mitältesten Manfred, der nicht da sein kann, weil seine Frau gerade unterstützen muss, der geht es nicht so gut. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße von allen Geschwistern an euch. Ja, zum Thema. Zeugnis durch Dienen. Am Beispiel Mose. Holger hat gestern in seinem Einführungsvortrag von einer Wolke von Zeugen gesprochen. Er hat eine Seekarte gezeigt von der Kieler Bucht mit Leuchttürmen, die eben den Kapitän helfen sollen, sicher in den Hafen zu gelangen. Heute schauen wir uns einen Leuchtturm an im Alten Testament, Mose. Ist einer von vielen. Ich muss sagen, ich habe das Thema nie so bewusst wahrgenommen. Die Wolke von Zeugen, ich habe das gelesen, gewusst, aber es war mir nie so bewusst, ja, um was es da geht. Ich finde das Thema klasse. Von der Straße aufgelesen, würdest du so heißen wollen, wenn das dein Name wäre? Christoph lacht. Wenn der Name wäre von der Straße aufgelesen. Wie heißt du? Ich heiße von der Straße aufgelesen. Oder aus dem Abfall gezogen. Ja. Der Name Mose bedeutet wörtlich aus dem Wasser gezogen. Also nicht viel besser. Kein besonders rühmlicher Name für so einen großen Mann wie Mose. Ja. Kein Mose der Große oder so wie Alexander der Große, ja, die sich selber Namen gegeben haben. Ich komme noch drauf. Das Thema Zeugnis durch Dienen klingt recht simpel und kompakt. Es hat es in sich, ist nicht ganz so einfach, wie wir sehen wollen, beim näheren Hinsehen, beim Betrachten. Mir geht es heute nicht darum, was Mose getan hat alles. Da könnte ich, also dann wird man abends noch hier sitzen. Wir könnten das ganze Alte Testament durchlesen, den Pentateuch, und dann würden wir immer noch hier sitzen und staunen, ja, was da alles steht. Aber dann würden einige schon einschlafen von euch oder vor Hunger sterben. Das habe ich nicht vor. Ich möchte es kompakt halten. Und mein Ziel ist es, euch zum Nachdenken anzuregen. Wir haben nachher Zeit, in den Gesprächsgruppen eben darüber zu diskutieren. Das ist mir viel wichtiger, euch ein paar Impulse zu liefern dafür. Spannend ist die Frage, wie war die Biografie Mose? Das hat mich so fasziniert beim Vorbereiten. Wie war die Biografie Mose? Was hat ihn zum Mann Gottes werden lassen? Er wurde nicht so geboren, ja, als Kind. Er hatte nicht die Eigenschaften gehabt, die er dann mit 80 Jahren hatte. Was hat ihn so werden lassen, dass er zum Zeugen wurde für die Welt und für sein Volk? Ich möchte, und das war meine Entscheidung, eben möchte starten mit dem Ausgangstext, den die Brüder mir vorgegeben haben, in Hebräer 11. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wenn nicht, lest in die Bibel bitte mit. Hebräer Kapitel 11, Verse 23 bis 29. Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass es ein schönes Kind war. Und weil sie sich nicht vor dem Befehl des Königs fürchteten. Aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, für den Sohn einer Tochter des Pharao gehalten zu werden. Lieber wollte er zusammen mit dem Volk Gottes Schlimmes erleiden, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er richtete seinen Blick auf die Belohnung. Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Aufgrund des Glaubens vollzog er das Pascha und bestrich die Türpfosten mit Blut, damit der Vernichter ihre Erstgeborenen nicht anrührte. Aufgrund des Glaubens zogen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land. Als die Ägypter das Gleiche versuchten, wurden sie vom Meer verschlungen. Soweit der Text im Hebräerbrief, der sich auf Mose bezieht. Aus dieser Wolke von Zeugen, die der Holger gestern erwähnt hat, wird hier Bezug genommen auf Mose. Und zwar sehr viel von Mose berichtet im Vergleich zu anderen, die dann oft nur in einem Vers erwähnt werden, wird hier sehr viel berichtet. Was mir aufgefallen ist, hier kommt sehr oft das Wort Glauben vor. 5-mal in den 8 Versen, 5-mal das Wort Glauben und 2 Hinweise, die ein visionäres Sehen beschreiben. Also sein Blick auf die Belohnung und dieses, als sehe er den unsichtbaren Gott. Die Frage ist, die wir uns stellen wollen, in welcher Zeit, was war das für eine Zeit, in der Mose lebte? Mose wuchs im 15. Jahrhundert vor Christus in Ägypten auf. Das war die, wenn man nachliest, die 18. bis 20. Dynastie, auch Neues Reich genannt. Es war eine ägyptische Hochkultur damals mit kulturellem, materiellem, geistigen, wissenschaftlichen und medizinischen Wohlstand. Auch wirtschaftlich ging es denen gut. Der Motor für den Wohlstand und die Wirtschaft waren Sklaven. Das Volk Israel, wissen wir, wurde zum Sklavendienst herangezogen, um Ziegel zu brennen, ja, Häuser zu bauen und ganzen ägyptischen Gebäude, vielleicht auch die Pyramiden, wer weiß. Ja. Also das Volk Israel wurde dafür zum Sklavendienst herangezogen. Und wir wissen auch, damals herrschte ein heimtückischer, grausamer Pharao, der, wie es in der Schrift heißt, der Josef nicht mehr kannte. Und der Angst hatte, große Angst vor dem Volk und dessen starke Vermehrung und dessen Übermacht. Das war eine Bedrohung für den Pharao. Zum einen Segen, weil die Sklaven waren, die ihm Dienste geleistet haben, zum anderen eine Bedrohung. Was sollte er machen? Ja, der Pharao, wir wissen ja auch, der erhöhte die Last für die Arbeiter. Und zwar dramatisch. Die mussten sogar dann ihr Material zum Siegelbrennen selber beschaffen. Was ihnen vorher zur Verfügung gestellt wurde, mussten sie selbst besorgen. Und dadurch hoffte er, das Wachstum des Volkes zu bremsen. Als das aber nichts half, befahl er dann den Hebammen, die männlichen Nachkommen zu töten von den Israeliten. Aber, und das hat mich auch schon fasziniert, ja, die Hebammen haben nicht gehorcht. Die haben das nicht getan, was sie... Sie haben sich geweigert, weil sie, und das war der Grund, das wird uns auch gesagt, weil sie Gott mehr fürchteten als den Pharao. Das hat ihn geärgert. Dann hat er befohlen, man soll die alle in den Nil werfen, ja, die Geborenen. Lasst sie zur Welt kommen, aber dann entsorgt sie im Nil. Übrigens, nun zur heutigen Zeit, wenn wir das so anschauen, dann sehen wir auch dieses Muster bei Machthabern, ja, in dieser Welt. Wenn Bedrohung kommt, dann reagieren die mit Gewalt. Gewalt ist aber ein Zeichen von Schwäche eigentlich. Ja. Also wenn, so im Iran zum Beispiel, ja, wenn dann die Revolution unterdrückt wird mit Gewalt, dann ist das ein Zeichen von Schwäche, von Angst eigentlich. Ja. Der Machthaber damals hatte Angst. Und es ist immer auffällig, die Strategie des Teufels, der die Macht des Todes hat, wie es im Hebräer 2, Vers 14 heißt. Eigentlich steckt der Teufel dahinter, der die Menschen einschüchtern will, Angst machen will, dem Leben ein Ende setzen. Wie bei der Geburt Jesu ähnlich. Ja? Parallele, die Geburt Jesu, König Herodes ließ alle männlichen Nachkommen töten. Etwas Besseres und Wirksameres fällt dem Teufel nicht ein. Das ist seine stärkste Waffe, die er besitzt. Aber hier sehen wir eben Gottes Wirken. Ja. Gott greift ein und Mose überlebt. Was ich sagen will, ist, Mose lebte in keiner einfachen Zeit. Er hatte es zuerst gut am Hof des Pharao, aber dann, das werden wir jetzt gleich sehen, dann passiert etwas in ihm. Ich möchte jetzt einsteigen in die Biografie Mose. Und zwar habe ich die genommen, eben nicht, wir gehen jetzt nicht ins zweite Buch Mose, wir gehen jetzt in Apostelgeschichte 7. Und da finden wir den ersten Lebensabschnitt beschrieben, weil die so kompakt ist, dass sich die gut eignet, um Überblick zu bekommen über das Wesentliche aus dem Leben Mose. Der erste Lebensabschnitt sind die ersten 40 Jahre. Also das Leben Mose lässt sich in drei Abschnitte gliedern. 40 Jahre, 80 Jahre, bis zu seinem Lebensende 120 Jahre. Ich möchte mit euch den Text lesen. Der hat hier nicht Platz, den könnt ihr selbst aufschlagen oder zuhören. Als aber die Zeit der Verheißung herankam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, vermehrte sich das Volk und breitete sich in Ägypten aus, bis ein anderer über Ägypten König wurde, der von Josef nichts wusste. Er ging gegen unser Volk heimtückisch vor und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen. Sie sollten nicht am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren und hatte Gefallen an ihm. Und Gott hatte Gefallen an ihm, Entschuldigung. 3 Monate lang wurde er im Haus seines Vaters aufgezogen. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat. Als er 40 Jahre alt war, reifte in ihm der Gedanke, nach seinen Brüdern und den Söhnen Israels zu sehen. Und als er sah, wie von wie einem von ihnen Unrecht geschah, kam er dem Unterdrückten zu Hilfe und rächte ihn, indem er den Ägypter erschlug. Er dachte, seine Brüder würden begreifen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung bringen wolle, doch sie begriffen es nicht. Am folgenden Tag kam er dazu, wie sie sich stritten. Er versuchte, sie auszusöhnen und Frieden zu stiften und sagte: Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der Mann aber, der seinem Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn weg und sagte: Wer hat dich zum Anführer und Schiedsrichter über uns bestellt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern in Ägypten umgebracht hast? Daraufhin floh Mose und hielt sich als Fremder in Midian auf. Dort wurden ihm zwei Söhne geboren. Ende des ersten Kapitels. Die Details stehen hier gar nicht drin, aber er wirft ein paar interessante Fragen auf die ich dann eingehen werde. Man könnte sagen, ersten 40 Jahre, keine Ahnung, vergeudete Zeit, also aus weltlicher Sicht, ja, da ist nicht viel passiert. Also er hat sein Leben am Hof genossen, dann wurde ihm irgendwas bewusst. Er ist nicht einer von denen, die da am Hof sind, er ist kein Königssohn, gehört woanders hin, hat versucht, hier selber was zu regeln, ist schiefgegangen, abgehaut, ja, weg. Ich habe diesen Abschnitt, das ist meine eigene Auslegung, Identitäts- und Glaubensphase genannt. Also hier merkt plötzlich Mose, dass er jemand anders ist. Er ist nicht einer von denen. Das wird ihm bewusst nach 40 Jahren erst. Also vorher nicht. Da reifte der Gedanke in ihm heran, steht hier. Plötzlich kommt ein neues Bewusstsein hoch in ihm. Er ist nicht mehr einer von denen da am Königshof, kein Pharao-Sohn. Man könnte den Abschnitt so nennen, ihr könnt auch selber euch Gedanken machen, ich habe es für mich so genannt. Mose musste erst erkennen, dass er kein Ägypter ist, sondern zum israelitischen Volk gehört. Erstaunlicherweise hat es 40 Jahre gedauert, bis er dies erkannte. Was hat in ihm diesen Prozess ausgelöst? Wie kam es nach dieser langen Zeit zum Glauben? Das ist eine spannende Frage, auf die gehe ich noch ein. Wie kam das plötzlich zum Glauben? Woher kommt das? Wie gesagt, mich interessiert mehr der Hintergrund als jetzt das, was er dann getan hat. Weil steht im Hebräerbrief, wenn wir gelesen haben, 11,24, aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, für den Sohn einer Tochter des Pharao gehalten zu werden. Es fühlte sich einfach falsch an für ihn. Er wusste, er ist nicht der, passt nicht zu ihm. Irgendwas ist anders in ihm. Zweiter Abschnitt. Ich habe es jetzt 41 bis 80 Jahre genannt, ob es noch 40 oder 39 war, sei dahingestellt. Es lässt sich schön dritteln, das Leben. Ja. Interessant ist, dass wir über diese Zeit im Exil sehr wenig erfahren. Da schweigt die Schrift fast. Also es steht viel mehr vorher noch. Wo kam Mose her? Auch die Sache mit dem Aussetzen im Nil und auch dann die Zeit, was da, bis dahin passiert ist. Aber da schweigt die Bibel fast. Das ist auch interessant. Ja. Also da kommt dann Abschnitt. Ich habe dann den einen Vers jetzt nochmal wiederholt, den wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 7,29 und 2. Mose 2, 15 bis 22. Das sind 8 Verse, mehr nicht, was wir da finden in der Zeit. Und da steht 2. Mose 2, 15 bis 22, auch wieder aufschlagen, wenn ihr mitlesen wollt oder zuhören. Der Pharao hörte von diesem Vorfall und wollte Mose töten. Mose aber entkam ihm. Er wollte in Midian bleiben und setzte sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen zum Wasserschöpfen und wollten die Tröge füllen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Doch die Hirten kamen und wollten sie verdrängen. Da stand Mose auf und kam ihnen zu Hilfe und drängte ihre Schafen und Ziegen. Als sie zu ihrem Vater Reguel zurückkehrten, fragte er, warum seid ihr so schnell wieder da? Also der wusste, dass das immer ein Kampf war. Das hat normalerweise länger gedauert. Heute waren sie dann schon schneller zurück. Wundert sich. Sie erzählten, ein Ägypter, auch merkt ihr das, also ein Ägypter, er wurde als Ägypter erkannt, wahrscheinlich auch von seiner Kleidung her, ein Ägypter hat uns aus der Hand der Hirten gerettet. Er hat uns sogar Wasser geschöpft und das Vieh getränkt. Thema im Kopf behalten, Zeugnis durch Dienen. Ja. Er gab Zeugnis, er hat was getan, was sie nicht kannten, das hat sie befremdet, also es war für sie neu. Da ist jemand Fremder, der hilft ihnen sogar noch, dass sie zu Wasser kommen. Der Vater ist außer sich, sagt zu seinen Töchtern, ja, wo ist der? Warum habt ihr ihn dort gelassen? Holt ihn, ladet ihn zum Essen ein. Mose entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben und dieser gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Als sie einen Sohn gebar, nannte er ihn Gershom und sagte, Gast bin ich in fremdem Land. Und dann Kapitel beendet. 40 Jahre Schweigen. Was hat Mose gemacht in der Zeit? 40 Jahre und nur 8 Verse, kann nicht sein, oder? Also, da wird nur berichtet, wie er dann seine Frau kennenlernt und dann ist erstmal Schweigen und dieser eine Satz sagt alles, Gast bin ich im fremden Land. Also wie hat sich Mose gefühlt? Fremd, einsam, völlig als Außenseiter. Müsst ihr euch vorstellen, das Gegenteil, also vorher am Königshof und dann plötzlich in der Einöde irgendwo auf dem Land, in irgendeinem Kaff. Als Schafhirte war er dann tätig, jeden Tag Schafe gehütet, mehr nicht. Langweilig, hat sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt, sehr viel Zeit. Hatte natürlich Angst, war natürlich auch geflüchtet, war gesucht, gesuchter Mann. 40 Jahre Angst, Einsamkeit, Leben, Fremde. Wie hat sich Mose da gefühlt? Ja. Was ist mit Mose passiert in der Zeit? Dort im Land in Midian, es liegt heute vermutlich im westlichen Arabien, da fand er Unterschlupf. Wie wir gelesen haben, er heiratete und gründete eine Familie, hatte 2 Söhne und arbeitete 40 Jahre lang als Schafhirte. Und er hatte keine größeren Lebensziele mehr, die waren weg. Also er wusste nur, dass es das nicht war, wo er vorher war. Aber was wird, ich habe auch immer wieder Gespräche mit Brüdern, die in Situationen stehen, die sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Also, das macht mir Mut, sowas, dass sie wissen, auch Gläubige stecken oft in Krisen, in Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ja. Wir sehen einfach nicht weiter, wir wissen es nicht. Ja. Wir stehen vor einer Wand. Oder im Nebel. Er hatte keine Lebensziele, keine Lust, noch was Neues zu beginnen. Ich bin in fremdem Land und ihr kennt es ja, Resignation, das war's jetzt. Ja. Ich meine, brauchen Sie nichts vormachen, also war 40, 50, 60, 70, 80, nichts passiert, alter Mann, da passiert nichts mehr. Ja, von wegen. Gott berief ihn und machte ihn zum Führer und Befreier eines großen Volkes. Und darin erkennen wir eben Gottes Souveränität gegenüber einem Menschen. Mose wollte nicht, aber Gott wollte. Den Lebensabschnitt kann man auch, so habe ich ihn genannt, den kann man auch Sinnkrise nennen, Lebenskrise oder Vorbereitungsphase. Meistens, Ich glaube, ihr könnt mir recht geben. Also viele von euch sind auch schon ein paar Jährchen älter, haben schon einige Krisen erlebt. Meistens geschieht das in Abgeschiedenheit, was Gott tut. Die Vorbereitung für einen Dienst geschieht meistens irgendwo abseits vom Trubel, vom Lärm der Welt, von den Ablenkungen. Warum? Weil Gott den Menschen verändern kann und Gott dort die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht. Wir erinnern uns an Jesus, unseren Herrn, der ging auch 40 Tage in die Wüste oder ging einsam auf einen Berg, um zu beten. Und das ist mein Fazit aus dem Abschnitt. Echte Veränderung, wie wir gleich sehen werden, die geschieht, also Veränderung im Sinne von Umgestaltung, Metamorphose, was einen Menschen wirklich verändert, geschieht immer in der Stille. Das alte Leben, Mose musste sterben, also er musste alles erstmal verlieren, alles, bis sich Resignation breit macht. Und dann konnte Gott ihn berufen, als es soweit war. Gott weiß, umzugehen mit unseren Situationen. Er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der dritte Lebensabschnitt, 81 bis 120 Jahre. Ich lese vor die letzten Verse aus der Rede vom Stephanus, Apostelgeschichte 7, 30 bis 38. Als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste beim Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbusches. Als Mose die Erscheinung sah, wunderte er sich darüber. Er ging näher hin, um sie genauer zu betrachten. Da ertönte die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose begann zu zittern und wagte nicht hinzusehen. Da sagte der Herr zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und seine Klage gehört. Ich bin herabgestiegen, um sie zu retten. Und jetzt gehe ich, sende dich nach Ägypten. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten mit den Worten, wer hat dich zum Anführer und Schiedsrichter bestellt? Ihn hat Gott als Anführer und Befreier gesandt durch die Hand des Engels, der ihm im Dornbusch erschien. Dieser Mose hat sie herausgeführt, indem er Zeichen und Wunder tat in Ägypten und im Roten Meer in der Wüste 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Dieser stand bei der Versammlung des Volkes in der Wüste zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berg Sinai redete, und unseren Vätern. Er hat Worte des Lebens empfangen, um sie uns zu geben. Ruhestand für Mose, Fehlanzeige. 80 Jahre, wissen wir, von euch ist 80, über 80, mal Hand heben. Also gut, oder fast 80, ja, gibt es einige. Würdet ihr euch zutrauen, noch was, also für Gott einen Auftrag zu tun? Wir sagen euch eher, die Schaffensphase abgeschlossen, jetzt geht es in den Ruhestand. Ja. Jetzt will ich endlich was haben. Bei Gott ist genau umgekehrt, ja. Der Unterschied ist, dass Gott ihn jetzt berufen hat. Zuerst war es Mose Idee, einzugreifen, seine Vorstellung zu verwirklichen, für sein Volk was zu tun. Gott hat scheitern lassen. Jetzt beruft Gott ihn, jetzt ist Zeit, für Gott zu wirken. Ich habe diese Phase genannt, effektiver Dienst für Gott und sein Volk. Also das ist die effektive Dienstphase, die jetzt kommt. Jetzt kann Gott mit Mose arbeiten. Wo längst an dem Ruhestand sind, fängt der Dienst erst an. Gottes Pläne und Gedanken sind immer anders als unsere. Mose hatte ein stressiges Leben und das im hohen Alter, liebe Brüder. Gott hat ihn zum Befreier und Anführer eines Volkes berufen, der Kampf mit dem Pharao, die 10 Wunder, welches mit dem Tod des Thronfolgers endete, und vieler anderer männlichen Nachkommen, die Einführung des Passamals in der Todesnacht und dann diese spektakuläre, nervenaufreibende Flucht aus Ägypten. Das war ein Drama. Könnt ihr euch das vorstellen? Also bildlich vorstellen, ein Volk mit über 1 Million Menschen. Ich meine, es steht geschrieben, es waren über 600.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Also waren es locker über 1 Million, die da unterwegs waren in der Nacht. Und das sollte einer alleine führen, also ein Volk. Gott war natürlich mit ihnen, Gott war in der Feuersäule hinter ihnen. Ja. Aber trotzdem, die Verantwortung, dieses Drama mit dem mächtigsten Mann der damaligen Welt zu streiten, ihm zu widerstehen. Ja. Die Gesetzgebung am Berg Sinai, ja, wo sich das Volk alleingelassen gefühlt hat und dann den Götzen anfertigt in den 40 Tagen, als Mose auf dem Berg war. Und dann musste Mose ein ganz liebes, dankbares Volk durch die Wüste führen. Den Mose wertgeschätzt und ihm jeden Tag Dank erwiesen. Nein, Spaß, ihr wisst, das Volk war starrsinnig, murrend, störrisch, widerspenstig. Musste der ertragen, 40 Jahre lang. Und dann kamen unzählige Wunder. Also Mose hat Zeugnis gegeben, er hat durch viele Wunder Gottes Macht und Gegenwart bezeugt. Denken wir an das Brot vom Himmel, Manna, Wasser aus dem Felsen, die eherne Schlange als Gegengift zu dem tödlichen Schlangenbiss, den Bau und die Installation der Stiftshütte. All das hat Mose angeleitet, initiiert. Er musste sogar als Richter fungieren, über sein Volk richten, was ihm dann zu viel wurde, über den Kopf wuchs, hat ihn völlig überfordert, war eine zu große Last. Gott hat ihm dann 70 Männer zur Seite gestellt, die das übernommen haben. Aber letztlich waren alle Wunder Zeugnisse von Gottes Gegenwart und Macht. Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 4. Auch Gott selbst hat dies bezeugt, durch Zeichen und Wunder, durch Machttaten aller Art und Gaben des Heiligen Geistes nach seinem Willen, steht dort geschrieben. Und was sollte das bewirken? Es sollte Vertrauen bewirken. Vertrauen in Gott und die Beziehung zu ihm stärken und zu vertiefen. Aber das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil. Ja, je mehr Wunder Mose tat, umso unzufriedener und störrischer wurde das Volk. Und das hat mich erinnert, wisst ihr, Brüder, es hat mich erinnert an die Zeit Jesu, wo Jesus sagt in Matthäus 11, er begann in Städten, in denen er die meisten Machttaten getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Das sage ich euch, Tyros und Sidon wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen als euch. Und du, Kapharnaum, wirst du etwa zum Himmel erhoben werden, bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Die Menschen haben sich nicht geändert. Es ist damals gewesen bei Mose und zur Zeit Jesu und heute auch nicht anders. Was war Mose für ein Charakter? Was war das für ein Mensch? Also er war demütig. Er hatte Mitgefühl mit seinem Mensch, also er konnte mitleiden. Er hatte Mitleid mit seinem Volk, obwohl es so störrisch war. Das ist übrigens das Wort sympathisch im Griechischen. Ja? Also mitleiden, mitfühlen heißt sympathisch. Er war empathisch, er konnte sich auch reinversetzen in die anderen. Er war ein Mensch, der Verantwortung übernahm. Kein Drückeberger, ja. Auch wenn er sagt, er kann nicht reden, ja, als Gott ihn beruft. Aber er hat die Verantwortung übernommen. Und es herrschte ein starkes Vertrauen zwischen Gott und Mose. Eine sehr enge Bindung, wie es im 5. Buch Mose 34 heißt, Vers 10, es war niemals wieder ein Prophet in Israel wie Mose aufgetreten. Ihn hatte der Herr von Angesicht zu Angesicht gekannt. Die spannendste Frage, ist, wie konnte Mose zum Zeugen werden? Wo er doch Gott selbst nie gesehen hat. Also auch das im Dornbusch war er nur ein Engel des Herrn. Er hat den Wunsch immer gehabt, Gott zu sehen, aber er hat ihn nicht gesehen. Er hat seine Macht gesehen, seine Kraft gespürt, er hat mit dem Engel gesprochen, aber niemals Gott selbst gesehen. Wie konnte das sein? Bevor Mose Zeuge im alten Bund werden konnte, war es ein langer Weg, wie wir gesehen haben. Er musste gerettet werden. Das heißt, das Wort eigentlich aus dem Wasser gezogen. Also er wurde erstmal gerettet von Gott. Er musste Gott kennenlernen. Er musste erkennen, wer er selbst ist. Und dann musste er eine Entscheidung treffen, eine persönliche. Nämlich nicht mehr am Hof des Königs zu dienen, sondern Gott zu dienen. Auch wenn der Gedanke zu früh kam und er gescheitert ist. Und dann musste er vorbereitet werden in der Fremde, im Exil. Und vor allem, er musste den Ruf Gottes abwarten. Ja. Man hat ja gesehen, als er die Idee hatte zu helfen, war die Zeit nicht erfüllt, war einfach zu früh. Guter Gedanke, aber falscher Zeitpunkt, war nicht bereit dafür. Gott musste ihn erst zubereiten. Und dann musste er gehorsam und vor allem viel Geduld lernen, wie wir gerade gesehen haben, an seinem Charakter. Und jetzt die Frage, die mich so beschäftigt hat, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachgedacht habt drüber. Ich habe mich ernsthaft gefragt, wie konnte Moses glauben? Es ist immer vom Glauben die Rede, im Hebräer 11, was wir gelesen haben eingangs. Wenn er 40 Jahre am Hof des Pharao war, in einer völlig heidnischen Umgebung, wie konnte Moses so einen Glauben entwickeln? Wo kam der her? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie entstand? Der kommt nicht aus dem Nichts, der Glaube. Der muss ja irgendwie eine Ursache haben. Ich meine, er hat sicherlich miterlebt, was da passiert mit dem Sklavendienst, aber deswegen muss er sich ja nicht angesprochen fühlen, dass er einer von den Israeliten ist. Für mich gibt es nur eine logische Erklärung, die findet man nicht in Apostelgeschichte 7, muss er wirklich dann im zweiten Buch Mose lesen. Und für mich ist die Erklärung die, dass der Glaube gesät wurde in der Zeit, als er gestillt wurde. Das Baby, wenn ihr euch erinnert, im zweiten Buch Mose 2, das Baby wurde, also Mose Baby wurde dann, also die Pharao-Tochter hat es angenommen, weil es ein schönes Kind war, wollte das haben als Königssohn. Vielleicht war sie auch unfruchtbar, weiß man nicht. Vielleicht wollte sie einfach das als, ja, für sich als Nachwuchs haben am Königshof. Ja. Auf jeden Fall hat die Tochter des Pharao eine Leihmutter gesucht zum Stillen. Dann die Schwester von Mose und die Mutter haben das alles so eingefädelt, dass die Pharao-Tochter dann den Mose wieder einer hebräischen Frau, wie es heißt, gegeben hat. Die Frau war zufällig dann die Mutter von Mose und die hat ihn dann gestillt. Und ich habe nachgelesen, dass eben, das sagen viele Kommentatoren, es heißt ja, sie steht ihm, bis er groß war. Da steht kein Alter, aber ich habe nachgelesen, dass eben damals die israelischen Mütter die Kinder bis zu 3 Jahre gestillt haben. Das war eine lange Zeit, bis der entwöhnt war. Und in der Zeit, da bin ich mir ziemlich sicher, da wurde dem Mose der Glauben eingeimpft. Da hat die Mutter ihm erzählt von den Machttaten Gottes, von Josef in Ägypten, der vor 400 Jahren dahin kam, dorthin verkauft wurde von seinen Brüdern, die ganze Geschichte Josefs, auch von Abraham, Isaak mit Sicherheit, kann nur so sein, weil es steht geschrieben, der Same ist das Wort Gottes. Auf guten Boden ist der Same bei denen gefallen, die das Wort mit gutem, aufrichtigen Herzen hören, daran festhalten, Frucht bringen in Geduld, Lukas 8, Vers 11 und 15. Oder Römer 10, 14, kann man mehrere Stellen ranziehen. In den Sprüchen steht auch, erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch davon im Alter nicht ab. Mit Sicherheit wurde da der Same gelegt für den Glauben des Mose. Wo soll das sonst herkommen, bitteschön? Der Glaube kommt nicht aus dem Nichts, es braucht den Samen. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut, weil wir sehen, dass was wir in die Kinder einmal gelegt haben, dass das vorhanden ist, auch wenn es vielleicht nicht sofort aufgeht. Aber wir haben Einfluss darauf und das ist wichtig zu erkennen, ja? Auch heute noch. Ich muss mich beeilen. Also die Voraussetzung, das ist eben wichtig für jeden Dienst und für jedes Zeugnis, ist immer der Glaube beziehungsweise das Vertrauen. Vertrauen ist ein anderes Wort, was mir persönlich besser gefällt. Ja. Pistos ist das Vertrauen, das Voraussetzung ist, um überhaupt Zeugnis geben zu können. Und es gibt verschiedene Arten von Zeugnissen. Da könnt ihr dann in der Gesprächsgruppe nochmal drüber diskutieren. Hier einfach nochmal so die drei Möglichkeiten, die ich gefunden habe. Es gibt die Möglichkeit, still Zeugnis zu geben. Das kann doch Vorbild sein, ein stilles Vorbild. Zum Beispiel der Lebenswandel der Frau, 1. Petrus 3, Vers 1. Die Frau muss nichts reden, die Frau ist einfach ein stilles Vorbild vom Glauben. Oder im Leiden, wie viele Geschwister leiden und geben Zeugnis ab dadurch. Ja? Stilles Zeugnis, doch die ertragen das Leiden einfach, sie jammern nicht, sie ertragen das einfach. Das Zeugnis im Wort, das ist die Frucht der Lippen, ja, dass wir seinen Namen bekennen, Hebräer 13, Vers 14. Oder Zeugnis durch Dienen, das ist dann die Steigerung. Ja. Ich denke immer, und da kommt mir sofort die Stelle in den Sinn mit Jesus, Johannes 13, die Fußwaschung. Ja. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr auch so tut, wie ich euch tue. Die Fußwaschung als Beispiel des Dienens, Zeugnis geben von Gott, ja. Gott hat sich zum Diener gemacht in Jesus und das ist das, was mich immer wieder neu beeindruckt. Ja. Auf jeden Fall, und das möchte ich festhalten, ist der Glaube, das Vertrauen, die Voraussetzung, um überhaupt dienen zu können oder Zeugnis zu geben. Ohne das wird es nicht funktionieren. Es gibt hier ein Beispiel, das lese ich nicht mehr jetzt vor, in Matthäus 8, der Hauptmann, ja, der Jesus mehr vertraut als seine Landsleute. Und Jesus sagt dann zum Schluss, ist erstaunt und sagt, Amen, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Oder auch, das ist das eben das Schreckliche, was wir gerade eben gehört haben, Psalm 78, das Gegenteil. Psalm 78 berichtet davon eben, dass das Volk Israel gescheitert ist, weil es eben im Unglauben durch die Wüste gewandert ist. Die ganze Zeit im Unglauben. Sie redeten gegen Gott, sie sprachen, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Siehe, den Felsen hat er zwar geschlagen und Wasser floss heraus und Bäche strömten, wird er aber auch Brot geben können oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr es hörte, wurde er zornig und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Hilfe. Und hier ist eben nicht von Atheisten die Rede, sondern vom Volk Gottes. Also, Schluss. Zusammenfassung. Damit Mose seine Qualitäten entwickelte, die er später für seinen Dienst brauchte, musste er Gottes harte Schule durchlaufen. So wie auch andere, ja, nach ihm. Erwähnen nur den Paulus, Apostel Paulus. Der Mann war voll ausgebildet, ja. Bessere Ausbildung gab es gar nicht. Gamaliel, er war beim Gamaliel, einem der höchsten Gelehrten zur damaligen Zeit. Paulus hatte die exzellente Ausbildung, heute würde ich sagen Harvard oder Oxford. Ja. Was sagt Paulus? Philipperbrief 3, Vers 8. Dreck, ja, weg damit, Dreck. Achtet alles für Dreck. Die Ausbildung ist unnütze, die beste Ausbildung. Gott muss dich ausbilden. Ja. Gott hat es getan bei Mose, Er hat es getan bei Paulus, er tut es auch bei uns. Nicht entscheiden, was du gelernt hast, haben wir, glaube ich, auch gestern Abend mal gehört. Was wir gelernt haben, sondern was Gott aus uns macht, das ist entscheidend. Damit er zum Zeugen für Gott werden konnte, musste sein Vertrauen in Gott wachsen. Dazu musste sein altes Leben sterben. Seine Errungenschaften, die Weisheit der Ägypter, in der er gelehrt wurde, seine Redegewandtheit, seine Stärke, sein eigenmächtiges Handeln, musste sterben. Erst als er allein war in der Fremde in Midian, ein unbedeutender Schafhirte wurde und sonst nichts mehr hatte, konnte Gott ihn zum Diener und Zeugen berufen. Und das Vorbild Mose wirkt bis heute nach. Ich habe hier die Stelle angeführt, 1. Korinther 10, Vers 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Mose kann uns als Vorbild dienen im Glauben. Er war mutig, entschlossen, geradlinig. Er war oft überfordert, verzweifelt, machte Fehler. Ich bin froh, dass ich nicht Mose sein musste. Den Stress und die Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat, möchte ich wirklich nicht haben. Mir reicht schon die normale Nachfolge in Jesus Christus. Aber das Beispiel soll uns ermutigen, zu dienen. Denn dann und nur dann, wenn wir im Glauben dienen, wird unser Zeugnis Wirkung haben auf unsere Umgebung. Auf den Glauben kommt es an. Und ich möchte die Stelle vorlesen, die mir immer wieder hilft und gut tut. Hebräer 11, Vers 6, da sind wir wieder angelangt am Anfang. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Wir haben eine große Wolke von Zeugen. Danke, Holger, nochmal für deinen Vortrag gestern. Der hat mir wirklich gut getan. Eine große Wolke von Zeugen, die uns als Vorbilder dienen, die uns helfen können, weil sie trotz Schwierigkeiten das Ziel erlangt haben. Dafür können wir uns glücklich schätzen. Und Gott hat uns das aufschreiben lassen für uns. Möge Gott uns in dieser Freizeit helfen, dass wir seine Hilfe und seine Weisheit annehmen, gerne annehmen, die Hilfe, die uns gibt durch das Leben der Zeugen, die aufgeschrieben sind im Alten Testament. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion jetzt dann. Amen.